Jetzt wird's ernst. Das Einzige, was ich jetzt noch dazu sage, ist, dass es der Not-So-Urban-Podcast ist. Und dieses Mal gehe ich jetzt erstmal in den Hintergrund und übergebe das Wort direkt Maren und die darf jetzt damit machen, was sie will.
Andreas, ich freue mich so sehr, mit meinem Wort machen zu dürfen, was ich will. Und heute geht es genau darum, Andreas, der sonst im Hintergrund ist, in den Vordergrund zu holen. Mir geht es zumindest darum. Mal schauen, wie das Andreas gefällt.
Ich habe keinen Schimmer, auf was ich mich da eingelassen habe, aber wir probieren das jetzt einfach mal aus und dann schauen wir hinterher, ob es online geht.
Wunderbar. Andreas, du bist zurück aus der Sommerpause. Ich sitze hier mit dir und ich kann sehen, dass du braun gebrannt und gut erholt wirkst zumindest. Was ist Not So Urban?
Not So Urban. Also in der direkten Übersetzung ist es ja nicht so städtisch, nicht in der Stadt angesiedelt oder nicht begrenzt auf die Stadt. Ergeben hat sich das tatsächlich aus dem ursprünglichen Thema, das mal dem Blog vorangestellt war, in dem es um Fahrräder ging, um Single Speeds. Vielleicht habe ich es schon mal erklärt, aber egal. Man kann es nicht oft genug erklären, die Frage taucht eigentlich immer wieder auf. Single Speeds sind Fahrräder, die im Prinzip keine Gangschaltung haben, die also nur mit einem Gang fahren, die nicht geeignet dafür sind, dass man einen Berg hochfährt oder dass man jetzt weite Strecken damit zurücklegt. Ich persönlich habe dann gesagt, okay, das ist genau das, was ich mache. Also ich fahre jetzt nicht unbedingt Berge hoch, aber ich lege weite Strecken damit zurück. Ich fahre damit sehr viel aufs Land und da es ursprünglich Messenger-Bikes waren, hießen sie eigentlich Urban Bikes. Und ich habe gedacht, okay, das drehen wir einfach um. Ich fahre damit aufs Land, also sind sie nicht so urban, not so urban. Und das nächste ist, ich wollte einen Titel haben, der sich nicht festlegt auf irgendwas, der nicht so eng begrenzt ist. Also wenn ich jetzt irgendwas aus der Stadt berichte, dann ist es nicht schlimm, weil es heißt ja nur not so urban. Es kann also durchaus auch in der Stadt durchaus stattfinden und es kann auch durchaus Kultur sein, es kann auch durchaus irgendwas anderes sein. Es ist nicht aufs Fahrradfahren begrenzt. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme irgendeinen Titel, der zwar auf das passt, was ich mache, aber der sich sehr weit interpretieren lässt.
Und es hat mit dem zu tun, was dich interessiert?
Ja, es hat natürlich mit dem zu tun, was mich interessiert. Und in meinem Fall ist es so, ich bin da sehr unstet. Also mich interessieren sehr viele Sachen. Meistens sind es irgendwelche kulturellen Dinge. Und ich habe gedacht, naja, Fotografie war einer der Schwerpunkte, Autoren, Literatur im weitesten Sinne war der zweite Schwerpunkt, den ich gleich am Anfang mit drinne gesehen habe. Ich habe Musiker mit drinne gesehen und dann habe ich gedacht, gut, dann lass uns das Thema einfach ausweiten und lass einfach gucken, was kommt da noch an Themen auf mich zu. Und was ich gerne so sage ist, das sind Themen, die ich behandle wie meine eigene Sendung mit der Maus. Das sind Dinge, die ich kennenlerne, an die ich rangehe, die mir erklärt werden, wo ich nicht unbedingt drinne bin. Also ich weiß nicht, wie die Leute, Musiker habe ich keine Ahnung, wie die arbeiten. Also die erklären mir dann, wie sie arbeiten oder was sie machen. Ich höre dazu. Es geht auch nicht unbedingt darum, dass mir das jetzt alles unbedingt gefallen muss, was ich da höre oder was ich da sehe, sondern manchmal geht es einfach nur darum, warum die Leute mit Begeisterung an ihr Thema rangehen und wie sie das umsetzen, wie sie das eigentlich leben. Und da wollte ich ein relativ großes Themenfeld haben, was eigentlich einem Blog oder einem Podcast gar nicht gut tut. Denn meistens möchte man eigentlich, man möchte zum Beispiel regelmäßig Podcasts über die Art und Weise, wie man nachhaltig lebt. Dann hätte man gerne jede Woche so in einem Abonnement eine neue Info dazu. Das kann ich nicht bieten. Also mein Podcast, das ist etwas, worauf man sich tatsächlich einlassen muss und einfach sagen muss, nächste Woche kommt was ganz anderes. Und zwar genau das Thema, das eigentlich mich in erster Linie interessiert. Wenn dann jemand mitgeht, ist das schön. Aber ich kann es verstehen, wenn es Hörer gibt, die sagen, ich höre mir jetzt nur diesen Teil an, nur den Teil über Bücher oder ich höre mir nur den Teil über, keine Ahnung, über NGOs oder so irgendwas an. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn dann tatsächlich mal jemand dabei ist, der dann auch mal in der nächsten Woche was über Alpakas hört, obwohl das gar nicht sein Thema ist, dann habe ich genau das erreicht, was ich eigentlich wollte.
Und du kommst, also du sprichst jetzt gerade im Moment von den Themen, du kommst über die Themen an die Menschen oder kommst du über die Menschen an die Themen?
Beides. So eindeutig lässt sich das jetzt nicht definieren. Oftmals ist es so, dass ich in den sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram, irgendein Thema sehe, das in meiner Nähe stattfindet, bei dem ich dann sage, oh, das findet hier in der Nähe statt, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. So war es zum Beispiel mit der Geschichte mit dem Barcamp. Ich möchte einfach ein bisschen mehr darüber wissen, interessiert mich einfach. Und dann gucke ich nach, wer macht dieses Barcamp. Das war der Valentin, der hat das gemacht. Dann habe ich mich an den gewandt und so bin ich in dieses Thema reingekommen. Bei den Autoren, Fotografen ist es eher so, da war ich in diesem Thema schon beheimatet und habe da eine ganze Menge Kontakte. Und die reichen mich weiter oder beziehungsweise ich nutze einfach die Kontakte, die ich habe und sage, du schreibst jetzt dein Buch, da reden wir jetzt einfach mal drüber und gucken mal, wie sich das entwickelt. Das wechselt sich ja momentan so ein bisschen ab. Also, dass ich mal irgendwann etwas über Alpakas mache, wie ich es mit der Melanie gemacht habe, das hätte ich jetzt selber nicht gedacht, aber es ist ein wunderschönes Thema. Ich könnte eigentlich jede Woche irgendwas über Alpakas machen. ist total toll. Und so weitet sich das sukzessive aus. Also die Themen entdecke ich irgendwo und dann sage ich mir, oh, da will ich dranbleiben. Es gibt ein paar Sachen, da versuche ich schon ewig hinterher zu sein. Also es gibt ein paar Graffiti-Zeichner, wo ich schon ewig hinterher bin und denke, die muss ich irgendwie kriegen. Und dann finde ich aber nicht den richtigen Weg. Ich weiß nicht, ob es über die Webseite geht, über Instagram, Facebook. Jeder hat ja seinen eigenen Weg, den er bevorzugt. Und dann jage ich tatsächlich über ein halbes Jahr einem Thema auch hinterher. Ne? Also das heißt, ich bombardiere den dann auf den verschiedenen Wegen dann mit Messages, bis er halt eben nachgibt und nicht mehr kann. Dann habe ich Glück. Ne?
Das wäre so meine nächste Frage gewesen, wie du die Menschen davon überzeugst. Also wie kommst du an sie ran und wie überzeugst du sie dann davon, mit dir dieses Interview zu führen und das dann auch veröffentlichen zu lassen?
Das ist von Fall zu Fall ganz, ganz unterschiedlich. In der Regel ist es so, ich spreche die über irgendein Medium an. Und wenn sie dann sind sie meistens neugierig. Oftmals sind es ja Menschen, die noch niemals ein Interview zuvor gegeben haben. Die wollen dann wissen, wie ich mir das vorstelle, wie das abläuft. Und es gibt so ein paar Grundregeln, die ich versuche einzuhalten. Also erstens ist es so, jeder, den ich interviewe, darf den Weg, wie dieses Interview stattfindet, sich mehr oder weniger selber aussuchen. Also ich versuche an die Locations zu kommen, in denen sich die Leute wohlfühlen. Das kann unter Umständen ein bestimmtes Lokal sein, das kann bei ihnen daheim sein, das hatten wir auch schon. Oder es kann sein, dass es auf einer Weide stattfindet. Das war bei den Alpakas so. Dann ist schon mal so die erste Hürde genommen. Sie fühlen sich in ihrer Umgebung wesentlich sicherer, als wenn ich jetzt sage, komm, wir gehen jetzt irgendwo dahin, wo ich mich wohlfühle. Das bringt nichts. Das nächste ist, jeder, der sich bereit erklärt, ein Interview mit mir zu machen, der kriegt eigentlich, wenn er das will, so ein ungefähres Konzept, einen Ablauf, in dem drinsteht, was passieren kann, also wie es abläuft, das Interview, welche komischen Fragen ich stellen werde. Ich muss allerdings zugeben, ich habe diesen Ablauf nur gemacht, weil sich das mal jemand gewünscht hat. Ich selber halte mich sehr, sehr wenig an diesen Ablauf. Trotzdem gibt es ein Gefühl, was passieren könnte, also was laufen könnte. Das nächste und wahrscheinlich der wichtigste Teil ist, dass ich jedem zusichere, dass er das Interview direkt nach dem Interview bekommt und dann sich das selber anhören kann und entscheiden kann, ob er sich damit wohlfühlt. Wenn sich derjenige entscheidet, nein, ich fühle mich damit nicht wohl, dann ist das Thema einfach erledigt, beziehungsweise ich gebe dann die Möglichkeit, wir wiederholen das, einfach weil du beim ersten Mal gar nicht gewusst hast, was auf dich zukommt. Du hast keine Ahnung gehabt, was für Fragen ich tatsächlich stelle und dann rede ich da irgendwelches Zeug und du wolltest eigentlich gar nicht dahin und hast dich dann mehr oder weniger verführt gefühlt, darüber zu reden. Im zweiten Interview können wir solche Fehler korrigieren. Meistens gibt es sehr, sehr wenig Absprache. Ich frage zwar vorher, gibt es irgendetwas, was dir sehr wichtig ist, aber das weiß man oftmals gar nicht vorher, das weiß man erst hinterher. Hinterher fällt einem dann ein, ach Gott, das habe ich vergessen oder das hätte ich gerne sagen wollen oder das ist der Schwerpunkt meines Projektes, den habe ich jetzt gar nicht vorstellen können. Deswegen gibt es die Möglichkeit, dass ich sage, okay, wir vergessen das Interview, hat nie stattgefunden, wir machen ein zweites und das wird dann veröffentlicht. Das ist eine Basis, auf der es dann funktioniert. Es kann sein, dass dieses Anbahnen sehr, sehr lange geht, also dass wir teilweise über Monate versuchen, einen Termin zu finden und dann keinen finden. Es kann sein, dass sich die Menschen dann mehrere Interviews von mir anhören. Und das ist halt sehr, sehr wichtig, dass diese alten Interviews, die jetzt, es sind jetzt schon über 40, auch wiederum als Visitenkarte dienen. Mhm. Ich hatte schon Leute, die sehr früh Interviews von mir gehört haben und dann gesagt haben, ach Gott, die Nebengeräusche, da will ich eigentlich nicht, die Soundqualität ist so schlecht, ich habe keine Lust, da mitzumachen. Das ist etwas, was man lernen muss. Aber was ich heute auch vermitteln muss, dass die Soundqualität natürlich eine Frage der Entwicklung ist. Es ist mittlerweile besser geworden. Die ersten haben in Kneipen stattgefunden. Da hat man den Kellner hinten dran gehört. Das hat viele gestört.
Das ist oder das Baby.
Oder das Baby. Also es gab da mannigfaltige Störungen im Hintergrund. Dass je nachdem, wie sensibel jemand ist, kommt er damit nicht klar. Und dann gab es natürlich auch Absagen von Interviews. Sehr, sehr selten, aber es gab die, genau. Klar.
Das würde mich sowieso mal interessieren. Also diese Interviews, ich finde das ein tolles Angebot, wenn du sagst, das kann man auch ein zweites Mal machen. Wie viel Prozent der Interviewten haben das bisher in Anspruch genommen, das ein zweites Mal zu tun?
Das sind nicht sehr viele. Tatsächlich sind es, glaube ich, weniger als 10%. Die das in Anspruch genommen haben. Lustigerweise meistens Musiker. Aber was ich auch verstehen kann, also bei Musikern ist es oft so, wenn sie jetzt, also wir reden jetzt nicht von Prominenten, sondern wir reden tatsächlich von Leuten, die wirklich zum ersten Mal ein Interview geben, weil sie ihre Musik jetzt, sie sind jetzt gerade im Weg dahin, sind im Aufbruch. Bei denen ist es so, dass sie eine Ausdrucksweise haben, die über die Gitarre oder die Stimme geht, aber sie sind halt nicht gewohnt, viel zu reden.
Ja.
Aber sie haben meistens eine sehr, sehr klare Botschaft, sie haben meistens einen sehr, sehr langen Hintergrund, sie haben meistens eine Phase, in der sie viel geübt haben und sie haben ein ganz klares Interesse in eine bestimmte Richtung. Haben halt oft den Eindruck, dass ein Interview auch eine starke Visitenkarte für sie sein wird. Mhm. Da kommt es durchaus vor, dass dann halt eben gesagt wird, okay, wir machen das Ganze nochmal.
Ja. Ja. Du lernst ja bei deinen Podcasts viele sehr unterschiedliche Menschen kennen.
Ja, durchaus, Gott sei Dank.
Ja. Wie ist das? Also von Alter von bis, Männlein, Weiblein, völlig unterschiedlichen Hintergrund, völlig unterschiedliche Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Was fasziniert dich am meisten?
Faszinieren, also der Grund, warum ich das dann mache oder beziehungsweise wo es dann immer hingeht, ist eigentlich, die meisten Menschen, die das machen, machen das, was sie da tun, aus einer Begeisterung heraus, aus einem bestimmten Lebensmodell, das sie sich irgendwann mal gedacht haben. Also von der Musik zum Beispiel, um jetzt mal von Musikern zu sprechen, kann sich selten jemand wirklich ernähren.
Ja.
Das ist meistens das Hobby oder das zweite Standbein. Wenn es das zweite Standbein ist, dann ist es schon gut, aber meistens ist es das Hobby. Für dieses wird aber sehr, sehr viel Zeit aufgewendet, also ein Großteil der Zeit, den sie haben, um einfach immer besser zu werden. Und was mich so fasziniert, ist, wenn Leute mit einer Begeisterung und Vehemenz an ihr Thema rangehen und dieses in irgendeiner Weise verwirklichen. Egal, wie erfolgreich sie jetzt sind, aber sie sind sehr diszipliniert, was das anbelangt. Und sie haben einen starken Impuls, dieses halt eben weiterhin durchzuführen. Und mich interessiert, oder sagen wir es mal so, es ist sehr schön, solche Menschen zu erleben, sich einfach erzählen zu lassen, wie sie das gemacht haben, was sie machen. Also nehmen wir auch zum Beispiel mal Melanie mit den Alpakas. Da sitze ich jedes Mal davor und bin total begeistert und quasi fast schon verliebt, wie sie das beschreibt, was sie macht. Das ist einfach toll. Genauso war es jetzt Eigenleben jetzt, mit denen ich ein Interview geführt habe über ihre Plattform. Das ist ein Projekt, in dem ältere Menschen, und den Begriff, den sie gewählt haben, war sehr schön, das ist die Jugend von gestern.
Ach, wie schön.
Einfach aktiv beteiligt sind und von ihren Interessen berichten oder beziehungsweise anderen Leuten auch irgendetwas vermitteln, entweder sei es eine Filmkritik oder was. Das ist eigentlich ein großes Magazin mit viel Engagement betrieben. Und da geht es halt, da sind Leute, die so, sagen wir mal, über 50 sind, aber auch noch wesentlich älter. Und da steckt einfach eine Begeisterung da hinten dran, das zu machen. Und das ist für mich dann so erstens mal diesen positiven Ausdruck, den man wählt, zum Beispiel, wenn man sagt, die Jugend von gestern, um sie als Kontrapunkt zu der Jugend von heute zu nehmen, aber den Schwerpunkt dann halt tatsächlich noch auf quasi auf frisch und sonst was. Das, das begeistert mich, sowas zu hören. Also ich stand vor diesem Projekt und habe mit der Arne mich unterhalten und habe dann gedacht, das ist so toll, was sie da machen. Das sind so Sachen, die treiben mich da voran. Ich entdecke eigentlich durch andere Leute erstens mal, wie man mit dem Leben umgehen kann und was man machen kann und wie man mit Disziplin seine Dinge verwirklichen kann.
So wie Andreas das mit Not So Urban tut.
So wie ich das mit Not So Urban tue,
ja.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, und für mich faszinierend, weil ich mich immer gefragt habe, was ist das, was dich da so antreibt, weil du ja auch sehr viel Zeit da reinsteckst. Und jetzt höre ich so ein bisschen raus, es ist die Begeisterung der Menschen für ihre Themen, also und dass sie sich genau in dieser Form ausdrücken. Und das ist das, was mich, Andreas, begeistert, Not So Urban weiterzuführen. Ist das so?
Das ist so und so. Das wird eigentlich auch die Grundtendenz immer sein. Also ich werde... Eigentlich ist es so eine Feel-Good-Geschichte. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie besonders kritisch bin oder an Themen kritisch rangehe, sondern ich gehe eigentlich sehr, sehr unkritisch an diese Themen ran. Ich treffe mich mit Leuten, die erzählen mir von ihrem Projekt und ich werde den Teufel tun und irgendwas an diesem Projekt kritisieren, sondern ich will einfach nur die Art und Weise, wie sie dieses Projekt machen, vorstellen. Und in der Hoffnung, dass entweder sich andere Leute für deren Projekt begeistern oder sich bemüßigt fühlen oder angetrieben fühlen, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Und manchmal bin ich wirklich überrascht, mit welch einfachen Mitteln oder dass Dinge, die ich für viel größer gehalten habe, eigentlich quasi vor Ort gestartet sind. Zum Beispiel gibt es diesen Verein Chancen gestalten, die so ein Mentorenprojekt haben, in dem sie Geflüchtete jemanden zur Seite stellen, der sie einfach nur einführt in die Umgebung seines eigenen Lebens. Also es kann sein, dass sie dann Schach spielen, Tischtennis spielen, abends sich an der Neckarwiese treffen. Das ist einfach so ein Aufwand, wo irgendein Student einen Gleichaltrigen mit zum Fußballspielen nennt und so eine einfache Immigration. Und ich hatte deren Webseite gesehen, ich habe deren Auftritt im Facebook gesehen und habe dann gedacht, oh, das muss so was ganz Großes sein, das muss so auf der Stufe von, was weiß ich, Amnesty oder sowas sein. Nein, das ist ein ganz kleines Projekt, das hier in Heidelberg, mehr oder weniger so ein Graswurzelprojekt, das hier entstanden ist. Und ich traf mich mit zwei von dem Verein und habe mich mit denen unterhalten. Das war ein sehr, sehr schöner Abend, das hat viel Spaß gemacht. Und da habe ich gedacht, es ist so, so einfach, was zu starten. Das muss auf jeden Fall weitergetragen werden.
Wow, es ist so einfach, was zu starten.
Ja.
Wie schön. Ja, schön, dass du Not So Urban gestartet hast und wir über dich so viel erfahren dürfen von dem, wie einfach es sein kann, so Wichtiges und so Gutes zu starten. Dann danke ich dir ganz herzlich, Andreas, für das Gespräch. Bin ganz gespannt im Sinne von der Jugend von gestern auf den Andreas von morgen und auf deine nächsten Interviewpartner. Viel Erfolg dabei.
Danke, danke. Ich habe zu danken, Maren. Das war wunderschön. Wir sind tatsächlich schon durch mit der Zeit. Siehst du, ich habe das noch nie von der Seite aus betrachtet, ne, und habe immer gedacht, naja, die wundern sich immer, dass das alles schon vorbei ist. Aber es ist tatsächlich so. Wir haben die 20 Minuten tatsächlich schon rum. Ich danke dir auf jeden Fall und wir können es gerne irgendwann. Ne?
Ja, sehr gerne.